Jetzt geht's.
Online.
Il marche. Et ça c'est très bon. Bonsoir. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Frag die Krischkes in unserer bewährten Dreierkonstellation. Auf dem anderen Bildschirm seht ihr meinen lieben, unseren lieben Freund, unseren Partner in der Online-Akademie der Fürstlichen Hofreitschule, Pferdephysiotherapeut Chris Debski.
Einen schönen guten Abend allerseits.
Wunderschönen guten Abend, auch von mir. Und an meiner Seite sitzt meine liebe Frau, Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule, Buchautorin und die Stimme der Fürstlichen Hofreitschule, Christine Krischke.
Hallo, schönen guten Abend. Und an meiner Seite sitzt mein lieber Mann, Wolfgang Krischke, unser Hofreitmeister und Ausbilder der Pferde in der Fürstlichen Hofreitschule.
Er hat heute Abend Rotbildchen getrunken.
Ja, du bist so ein bisschen... Kannst du was abgeben?
Ich bin von draußen reingekommen.
Jetzt wird mir ganz Grüße, warm. Ne? Ja. Du kannst aber die Heizung ein bisschen runterdrehen. Ich hatte die, ja. Ich wusste nicht, ob der kalt ist oder warm vom Arbeit.
Alles gut.
Wir haben uns ein Thema ausgesucht, mit dem wir natürlich häufiger in Berührung kommen, weil wir ja Reitunterricht geben auf verschiedensten Kanälen. Reitunterricht, Week Students, neuerdings die Reitkunst-Workshops an Wochenenden, wo wir 6 Pferde in Schulung nehmen und da endlich auch wieder Stuten kommen dürfen. Das ist sehr, sehr gut angekommen bei der Community. Wir haben euch versprochen, wir sprechen ein bisschen aus unserem Nähkästchen und reden über die häufigsten Reiterschwächen, ich wollte es nicht Reiterfehler nennen, im Unterricht. Was uns so am häufigsten begegnet. Und als allererste Frage kommt eine von Charlie Futi, auch Teilnehmerin an unseren Online-Kursen. Die fragt, gibt es Reiterschwächen, die es schon immer gegeben hat, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte ziehen? Oh ja, es ist tatsächlich so. Bei Xenophon habe ich so eine Erwähnung nicht gefunden. Ganz viel davon finde ich aber beim Dom Duarte, portugiesischer König, der ein Buch über die Ausbildung von Pferden geschrieben hat. Und der macht ganz viel mit der Denke des Reiters. Also der beschreibt fast nur, wie ein Reiter denken soll, um ein Pferd auszubilden. Und der sagt, wenn einem Reiter der Mut fehlt, dann sollte er nicht reiten. Also furchtsame Reiter sind für ihn die hoffnungslosen Fälle, kann man sagen. Und unter dem Mutigen unterscheidet er dann noch verschiedene andere, unter anderem auch die Unbescheidenen, die Großkotzigen oder Angeber. Aber so das Schlimmste für ihn ist tatsächlich die Mutlosigkeit.
Naja, und ansonsten gibt es ja noch dieses leidige Thema Zügel nicht dran und nicht weg. Den Pferden Angst mit dem Zügel machen, weil wir nicht wirklich sagen, was wir damit machen wollen. Zu vorsichtig häufig und dann sind die Pferde auch, die werden übersensibel bei der ganzen Geschichte. Und das Gleiche geht auch für das Bein. Eigentlich haben wir da schon mehrfach drüber gesprochen.
Ja, aber etwas, das es durch die ganze Geschichte gibt.
Ja, das geht durch die gesamte Geschichte. Das ist das größte Problem. Was mache ich am Kopf mit meinem Pferd? Kriege ich den Kopf nicht in die richtige Höhe, nicht in die richtige Haltung, kann das ganze Reiten nicht funktionieren.
Also Gerinia sagt, zu seiner Zeit reitet keiner mal mit dem Kappzaum, weil sie sich alle drauf festziehen. Und wer am Kappzaum zieht, der hat schon verloren. Das wird nichts. Darüber beklagt sich Gerinia. Und ein bisschen später, der von Krane sagt, damals die alten Meister, die konnten noch einhändig reiten. Heute schafft das keiner mehr. Die sind alle so unfähig. Also sie jammern eigentlich kontinuierlich über Zügelhandhabung.
Die Frage ist eigentlich in der Beziehung, wir haben das Reiten heute nicht neu erfunden. Das Reiten ist viel, 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 viel früher erfunden worden und wahrscheinlich auch besser gemacht worden, als wir es heute machen wollen oder können, weil die mussten nämlich reiten, die mussten verschiedene Dinge mit dem Pferd machen. Und von daher denke ich mal, da das Reiten nicht neu erfunden werden kann, wir mit den Händen und den Beinen und den Sitz und der Stimme reiten, kann man es nicht anders machen als richtig. Und von daher sind das alte Fehler.
Ja, man kann es auch falsch machen. So, gleiche Dame, neue Frage. Charlie Futi, gibt es auch bei den Reiterschwächen Modeerscheinungen,
ja,
die zu einer Zeit als Schwäche ausgelegt werden und zu einer späteren Zeit vielleicht als Stärke deklariert werden. Also ja. Gibt es so Modeabhängiges.
Ja.
Chris, fällt dir da was zu ein?
Jetzt jedenfalls nicht belegbar, sodass ich jetzt sagen könnte, okay, also so wie schön, wie du das gerade formuliert hast, bei dem einen habe ich das gefunden, bei dem anderen habe ich das gefunden. Aber natürlich, was sich mit der Zeit ein bisschen ändert, da hat Wolfgang gerade schon drüber gesprochen, also Kopf- und Halshaltung. Wir finden also eigentlich, wenn wir durch die älteren Schriften gehen, eher höhere Kopf-Halshaltungen. Und später dann so Richtung Boucher, dann danach, dann wird es ein bisschen engere Kopf-Hals-Haltung. Da haben wir dieses Plinznern und so weiter. Und bis hin in die Reitmode, Rollkur, solche Dinge sind natürlich durchaus nicht Reiterschwächen, aber Modeerscheinungen, die auch vielleicht mit Pferde-Konstellationen Reiter zu tun haben. Wir wissen, beim Plinzner, der hat das gemacht, weil der gute Kaiser halt eben eine nicht so gute Hand hatte. Ja, der war hatte behindert.
Eine funktionale Hand.
Ja, grundsätzlich wäre das nicht das Problem, aber da hat er darauf hingearbeitet. Und wir wissen später, wenn wir dann in die Sportreiterei schauen, so die frühen Anfänge von einigen sehr bekannten Reiterinnen, die sehr, sehr erfolgreich geworden sind, die hatten sehr schwierige Pferde und der Trainer hat dann auf Mittel zurückgegriffen, die in diese Richtung gehen, dass er sie hat überzäumen lassen, noch weit bevor man bei den Niederländern das gesehen hat. Und die Damen zu der Zeit haben dann ihre Pferde halt eben damit in den Griff gekriegt. Ja, also Reiterschwächen sind es vielleicht nicht direkt, sondern eher stärkere und nicht wirklich pferdefreundliche Hilfsideen, die dann zu Modeerscheinungen geworden sind.
Ja, so ähnlich wäre auch das Beispiel, das mir einfällt. Der Zehentner, das war der Reitmeister vom alten Fritz 1740 Stumpf, der hat gesagt, also heutzutage brauchst du keine Pferde mehr, die auf der Stelle hübsch tanzen. Du brauchst Pferde, die schnell von hier nach da kommen. Mhm. Und wieder von Trane nochmal 40 Jahre später oder der Monteton.
Von Trane ist auch 100 Jahre
später. Ja, oder der Monteton 1880. Ja. Der schreibt ja über die Anglomanie. Und der sagt ja, heutzutage ist es modern, dass ja alle wie ein Schluck Wasser in der Kurve sitzen auf ihren flachen Sätteln und sich also nur gerade oben halten können und die Pferde durchgehen. Viele Unfälle passieren.
Ja, das ist ja in der Vergangenheit. Wir reden jetzt von heute. Wenn ich dann jetzt mal drauf.
Gibt es auch Reiterschwächen, Modeerscheinungen, die in einer Zeit modern waren und in einer anderen? Naja, gut.
Okay. Ja, was Wolfgang möchte. Das Gegenteil von dem, was wir eben haben, Lodi Brown, sprich Rollkur, ist, dass in einigen Trainingsmethoden die Pferdeköpfe künstlich hochgezogen werden. Und das führt genauso in eine Sackgasse wie der tiefe aufgerollte Kopf. Beides ist gegen die Anatomie des Pferdes. Man muss immer schauen, wie ist das Pferd gebaut und gewachsen. Es gibt keine Gradzahl, wo man einen Kopf oder einen Hals einstellen muss.
Naja, im Mittelfeld auf jeden Fall. Also zwischen zu hoch und zu tief.
Es gibt nur eins nach Gefühl.
Genau.
Chris?
Ich hätte noch das Leichttraben damit drin. Also der gute Herr Seger, sagt, das macht er ausschließlich mit nahezu lahmen Pferden. Also welche, die absolut taktunrein sind und daher quasi nicht ausgesessen werden könnten. Und das ist natürlich später ob wir es Modeerscheinung nennen wollen, weil es also mittlerweile tatsächlich also ganz normal und gang und gäbe ist. Jedes Kind kriegt das beigebracht und hat dadurch tatsächlich eine Stärke, weil ich kann fast jedes Pferd traben, ohne dass es mir angaloppiert. Ich kann über viele Meter, Kilometer so zurücklegen, egal wie das Hü unter mir unterwegs ist. Und die meisten können Takt rein von Takt unrein dabei tatsächlich auch gar nicht unterscheiden. Das kann man jetzt Vor- und Nachteil nennen.
Ja, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen was umrissen. Kommen wir zur Aussage meiner Frage. Rikebo, was begegnet euch häufig, das unter einfach und effektiv fällt, dass ihr schnell verändern könnt, dass man schnell verändern kann, wenn man es doch nur wüsste. Also etwas, dass wir den Leuten schnell erklären und das ganz schnell abgestellt werden kann.
Ich habe gerade diese Woche wieder einen Reitschüler gehabt, der schon viele, viele Jahre reitet und mit seinem Pferd hat sich jetzt das erste Mal in seinem Leben einen Spanier gekauft und mit dem Pferd auch wirklich kleine Probleme hat. Das Pferd wird immer hektisch, galoppieren funktioniert nicht richtig, auch im Trab wird das Pferd schnell und man muss über den Zügel bremsen. Ich habe das Pferd innerhalb von 1,5 Tagen in der Kopfhöhe richtig eingestellt, das Problem ist weg. So, Leute, die schon 30 Jahre reiten, 40 Jahre reiten, denen zeige ich, wie man das macht, über Abbiegeübungen, über Maularbeit zeige ich denen, wie man den Kopf im Stand dem Pferd einstellen kann, dann im Schritt, dann im Trab und später auch im Galopp. Und plötzlich sind viele, viele Probleme weg. Und das geht tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen. Keine Woche dafür.
Ich habe noch was, was einen ganz schnellen Erfolg bringt bei Leuten, die einhändig reiten. Und das ist die Zügelhandwechseln. Dass man den Zügel auf Biegungen oder also auf Kreisbahn immer in der äußeren Hand führen soll. Das bedeutet, dass man sowohl linkshändig als auch rechtshändig die Zügel führen können muss. Aber das bringt so schnell einen so riesigen Erfolg. Und ganz häufig ist es auch so, dass Leute, die mit zwei Händen kompletten Murks machen, weil sie sich was angewöhnt haben, wenn man denen sagt, so, die nimmst du jetzt in einer Hand die Zügel, dass das auch ein echter Aha-Effekt ist.
Ich würde noch was ergänzen, was in die Richtung geht, was Wolfgang macht. Was ich bei vielen Leuten sehe, ist tatsächlich viel zu viele Hilfen auf einmal. Und dann das Problem, dass es halt eben wie Fahrradfahren ist. Man hat sich was angewöhnt, zum Beispiel Treiben, Dauertreiben mit dem Bein, selbst wenn es nur noch so subtil ist. Also ich also quasi mit jedem Schritt vom Pferd so eine Begleitung vom Schenkel habe und Dinge mit der Hand tue. Was ich mit diesen Leuten dann mache, weil mir geht es ja ausschließlich darum, dass das Pferd vernünftig läuft. Was die da oben machen, ist mir fast egal. Aber wenn die da oben stören, dann muss ich die ausknipsen. Und lasse die dann wirklich auf einem Zirkel einfach nur das Pferd laufen lassen und dass sie mal nichts tun. Das hält man meistens ungefähr 5 bis 6 Meter durch. Und dann kommt das Stereotyp wieder, weil man mit der Geschwindigkeit nicht zufrieden ist. Weil man glaubt, die Geschwindigkeit ist zu langsam oder zu schnell und muss was tun. Und wenn ich die dann aber so von Hütchen zu Hütchen reiten lasse, dann reicht das diese Distanz, dass sie mal nichts tun. Und wenn ich dann mal ein Hütchen auslasse, dann wird die Distanz größer. Meistens kann man nach 10 Minuten, spätestens nach einer Viertelstunde diese Einheit beenden, weil Reiter und Pferd sind psychisch so durch, aber glücklich. Weil erste Mal haben sie etwas gespürt, was das Pferd da unten macht, weil sie selber mit ihrer eigenen Dynamik nichts zu tun haben. Viele Leute sind auf dem Pferd so mit ihrem eigenen Körper beschäftigt, dass sie das Pferd darunter nicht spüren und das Pferd dauerbegleitet wird mit irgendwelchen Kommandos. Mhm. Deshalb, das ist einfach, sehr effektiv. Das Schwierige ist, das hält nicht lange an.
Man rutscht so schnell zurück. Daniela Schette fragt uns, bei welchen Reiterfehlern schlagt ihr die Hände über dem Kopf zusammen? Was ist das Schlimmste?
Soll ich sagen?
Ja.
Wenn Leute Angst vor ihrem Pferd haben. Das ist immer wiederkehrend.
Dom Duarte.
Immer wiederkehrend, dass Leute sich vor allen Dingen Iberer kaufen und Angst vor diesen Pferden haben. Vor den Reaktionen dieser Pferde, vor dem, was sie tun. Und dann frage ich mich immer, wenn ich Höhenangst habe, dann werde ich kein Bergsteiger. Und ich frage mich, das ist eine ganz ernst gemeinte Frage für mich und auch für diejenigen, die Angst haben, warum tut man das? Es könnte doch auch ein Shetty sein und wir können Handarbeit machen. Warum muss man sich dann draufsetzen und dieses arme Tier in seine Angst mit reinnehmen und dem Tier auch noch Angst machen? Warum? Ich finde das manchmal ein bisschen sehr egoistisch gedacht. Und davon ab, bei solchen Menschen, die so einen hohen Angstpegel haben, dann würde es vielleicht eine andere Rasse, die mehr Grundruhe drin hat, auch tun.
Also was mir am unangenehmsten ist als Reiterfehler, ist, wenn die Leute entweder aus Angst, also wenn sie zu sind, mir nicht mehr zuhören können und das, was ich ihnen sage, nicht mehr versuchen umzusetzen. Mir nicht mehr zuhören. Ja, das gibt's aber auch aus so einer unbelehrbaren Ecke. Das geht das jetzt nicht, Ecke.
Unbescheidenheit, na gut.
Da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Das macht mich zornig. Zuerst macht mich, hallo, hallo, so werde ich dann und dann werde ich sauer. Also man kann ja anhalten, kann sagen, nee, Christine, da käme ich, also nein, komme ich nicht mit klar, ich reite hier nicht einhändig, ist mir zu gefährlich, da können wir ja drüber reden. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, aber dann so weiter zu reiten, so mit dem Fehler und es einfach nicht zu tun, dafür ist mir meine Zeit zu kosten. Das ist für mich das Unangenehmste.
Ich hätte noch eine Ergänzung, das Gegenteil von dem vielleicht, was Wolfgang hatte, in die Richtung Jähzorn. Die völlig unangemessene Bestrafung und Dominierung eines Pferdes, sei es am Boden als auch im Sattel, wo also wirklich alles aus der Werkzeugkiste gekramt wird, um dem jetzt mal die Leviten zu lesen, obwohl eigentlich der Fehler ist, man hat das Pferd nicht verstanden.
Ja. Nun muss ich aber dazu Gott sei Dank sagen, diese Leute kommen nicht mehr zu uns. Seit Jahren nicht mehr.
Ja.
Seit Jahren nicht mehr.
Also befürchten
es kommen Leute, die sind verzweifelt, aber das sind nicht die, die drauf rumdreschen und sich irgendwelche Werkzeuge suchen, um das Pferd bändigen zu können. Nein, das sind Leute, die es auf normalen Wege versucht haben und in die Sackgasse geraten sind. Aber Gott sei Dank habe ich mit denen nichts mehr zu tun. Wenn es mir mal unterwegs irgendwo begegnet, dann werde ich auch ein bisschen lauter.
Ich habe noch einen. Etwas, was zwar leider gang und gäbe ist und immer wieder auftaucht, sind Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Bei mir sind es ja dann die Behandlungen und vielleicht dann eben in der Folge mal eine Reitanalyse und unter dieser Reitanalyse dann Anweisungen, was zu tun ist. Wenn das richtig gut war, der Reiter, Reiterin richtig glücklich vom Pferd steigt, und dann beide Richtung Box sind, man das Resümee hat, hey, das war jetzt mal richtig gut, das ist der richtige Weg, und man von denen nie wieder was hört oder sie sich komplett wieder in die Richtung orientieren, wo sie eigentlich vorher unterwegs waren. Nach einem Jahr melden die sich dann wieder, kannst du noch mal gucken.
Ja, das stimmt, da kommen wir nachher noch zu. Das können wir noch ein bisschen breiter treten. Rike Bo darf die nächste Frage stellen. Angenommen, ihr könntet euren Schülern eine Fähigkeit anzaubern, so von jetzt auf gleich, welche wäre das? Also quasi, was fehlt am häufigsten und was benötigt man am dringendsten?
Gefühl. Ja. Gefühl zum Pferd, ja. Die Dosierung. Wie viel darf ich, wie viel muss ich?
Ich wäre bei zentriert sitzen, also balanciert sitzen.
Ja.
So Jolt, wie mein Jolt.
Da beißt sich aber die Katze in den Schwanz. Du kannst so schön sitzen, wie du willst. Wenn die Kommunikation nicht stimmt, von vorne nach hinten und von hinten nach vorne, funktioniert es nicht. Da kannst du eher schlecht sitzen, wenn die Kommunikation stimmt. Wenn dann der perfekte Sitz dazu kommt, dann wird das Reiten unfassbar schön.
Ich sage, lass mich doch, ist meine Ansicht.
Ich meine ja auch.
Darf jeder sich was wünschen?
Ich wünsche mir auch was.
Ja.
Was willst du denn?
Körperkontrolle. Weil vielleicht hast du noch nicht den perfekten Sitz, vielleicht hast du noch nicht die perfekte Zügel. Aber wenn du deinen Körper schon mal kontrollieren kannst und den Anweisungen folgen kannst, die an dich herangebracht werden, dann ist das, die meisten haben das nicht. Oder nicht mehr. Und dann wird es schwierig. Und dann kommt auch dieses ganze Stereotype da drin, was man ja gar nicht mehr unter Kontrolle hat, weil der Körper das von alleine macht.
Ja.
Ja, das ist, ja, gut.
Unsere liebe Freundin Kathi, Katharina Ellis aus England, fragt, welche reiterlichen Schwächen sind am hartnäckigsten bis fast gar nicht zu beheben?
Oh. Kann ich nicht verallgemeinern.
Naja, tatsächlich auch die Angst. Also da beißt du irgendwann ja. Das Granit, ne?
Ja.
Aber wahrscheinlich meinte sie nicht unbedingt die Unsicherheit, sondern vielleicht tatsächlich was Körperliches. Also diese Trommelschenkel sind ganz schwierig wegzukriegen.
Ja, das stimmt. Ja, unruhige Hände sind auch manchmal schwierig wegzukriegen, wenn man so Rührhände hat.
Und diese eine Schulter vor... Wenn man das erstmal eine Weile gemacht hat.
Ja, aber das kriegt man weg. Aber du hast doch recht, mit den Trommelschenkeln wird es schon. mit den Händen hoch.
Also da habe ich schon manches Mal auf Granit gebissen bei Trommelschenkeln. Also so Bewusstseinsanweisungen gegeben und es wackelt sofort wieder. Ja.
Vor allem, wenn du wegguckst.
Ja. Übergucken. Aber das kriegt man weg.
Ja,
da muss man sie nur so, ein bisschen schütteln.
Ja, so Fehler, die man wirklich, ja.
Den Reiter so lange frustrieren, bis er es, um nicht wieder geschimpft zu werden, richtig macht. Ganz interessante Frage von Katrin. Kann man gewisse Schwächen eher Frauen oder eher Männern zuordnen?
Ich sage nichts mehr dazu. Ich habe mal so einen auf die Nase gekriegt dafür. Nichts, sag ich. Sag du.
Wir haben 85% Reitschülerinnen.
Ja, dann mach ruhig noch.
Also biologisches Geschlecht.
Mach noch 10% dazu.
Ich gendere nicht, ich weigere mich. Wer hier divers fühlt, der darf herzlich gerne.
Egal.
Ja.
Sag es.
Bei Männern begegnet mir nicht oft echte Angst vor der Kreatur. Also Angst, sich weh zu tun, Angst herunterzufallen. Also so eine existenzielle Angst, so ein, ich muss ja für mein Kind sorgen, etwas, was wahrscheinlich eher in der Natur der Frau liegt, würde ich sagen. Das begegnet mir da nicht so oft. Dafür aber eine gewisse, begegnet mir bei Männern häufiger eine Überheblichkeit und eine Oberflächlichkeit. Ach Gott, das ist nicht so wichtig, komm, also jetzt für hier ruf und los und von hier nach da und so. Also eine unakribischere Herangehensweise. Aber so richtig, nee, richtig Mann, Frau, glaube ich nicht. Ah ja, du hast recht. Aber du willst es nicht sagen?
Ich lasse mich dann darüber aus.
Okay, ich sage es ganz vorsichtig. Die Damenwelt in unserem Umfeld, nach unserer Erfahrung, die wir in unserem, die wir irgendwie magnetisch anzuziehen scheinen, neigen doch die Damen eher dazu als die Herren, ihre Pferde zu vermenschlichen. Also ihnen, ach, der will auf den Schuh, der will auf den Arm, ne? Jetzt ist er eifersüchtig oder jetzt will er einen Keks. Also ja, dass sie...
Ich will das ganz einfach erklären, wie ein Pferd funktioniert. Dann könnt ihr darüber nachdenken, ob ihr die vermenschlichen sollt oder nicht. Ein Pferd will nicht auf dem Arm und ein Pferd will dieses und jenes nicht. Ein Pferd agiert. Es agiert auf das, was wir Menschen ansagen. Das große Problem ist, dass viele einfach nicht wissen, was sie sagen. Dass sie nicht wissen, was sie tun, und Pferde tun dann was und dann wird man persönlich beleidigt, weil das Pferd dieses oder jenes. Das macht der immer so, höre ich dann im Unterricht. Das macht der, weil... Ich sage, nee, nicht, das macht der, weil... Das macht er
zu Hause nicht, ist auch schön.
Oder das macht er zu Hause nicht, höre ich auch immer. Aber das macht der, weil... Und dann sage ich immer, nee, nicht weil. Dein Pferd kommt nicht auf die Idee, sich eine Trense auf den Kopf zu ziehen, einen Sattel aus der Kammer zu holen und Schulter reinzugehen. Das wird es nicht tun. Ja? Das bist schon du, die sich da drauf setzt und dem Pferd diese komischen Sachen da angewöhnt. Und das ist das Problem. Das ist diese Vermenschlichung. Aufhören zu denken, dass das Pferd das mit Mutwillen oder aus Boshaftigkeit oder was weiß ich, jetzt komme ich nicht aufs Wort, es einfach nicht tun will. Das ist nicht richtig. Jedes Pferd tut das, was man tun möchte, wenn man es richtig ansagt. Ob es das gut kann oder schlecht kann, das sei dahingestellt, aber es wird es tun.
Ich würde da auch gerne was ergänzen, weil ich weiß nicht, ob wir es noch drin haben, aber zu diese Empathie für Pferde, dass man wirklich, also nicht sagt, hey, ich vermenschliche das Pferd und aus meiner Bedürfnisecke komme ich jetzt mit Anweisungen, Liebkosungen fürs Pferd und sage, was ich gerne hätte, das muss das Pferd wohl auch gerne haben, sondern wirklich, wie Wolfgang das gesagt hat, im Sinne des Pferdes denken und da angedeihen zu lassen, was für ein Pferd auch wirklich gut ist und verständlich ist, zum richtigen Zeitpunkt. Und das Zweite ist so ein bisschen die maschinelle Bedienung von Pferden. Das finde ich eine ganz schwierige Geschichte. Wir bekommen Hilfen beigebracht. Wir reden von Zügeln, wir reden von äußerem Schenkel, inneren Schenkeln. Und wir gehen davon aus, wenn wir das in dieser Reihenfolge mit der Dosierung machen, dann funktioniert das auch. Das heißt, dann habe ich ein Travers oder dann habe ich ein Schulterhaar rein. Und wir vergessen, dass wir dann nicht auf einem Fahrrad sitzen oder in einem Auto oder was. Ich kann nicht einen Knopf drücken und das läuft einfach so weiter, weil unter mir ist ein agierendes Wesen, was auf Umweltreize reagiert, was auf mich reagiert, was auf meine Hormonausschüttung reagiert und so weiter und so fort, was Bedürfnisse hat, die die Natur da mitgegeben hat. Dafür gibt es keine Knöpfe. Und ja, kann sein, dass der Knopf, der gestern funktioniert hat, heute nicht funktioniert, weil irgendwie ist der trotzdem mit dem falschen Bein aufgestanden.
Aber würdest du das eher Frauen oder eher Männern zuschreiben?
Ich glaube, es sind andere Ausprägungen. Gerade bei Männern, weil wir ja nicht so viele da haben, sind es so zwei Kategorien Männern, mit denen ich zu tun habe. Das eine sind die, die sehr lange schon reiten. Und das andere sind die, die erst seit kurzem durch Frau, Kinder oder was auch immer dann irgendwie mit dazugekommen sind und ab und an auch mal im Sattel sitzen auf dem Familienpferd. Die Letzteren sind sehr unsicher, sind belehrbar, aber machen sehr langsame Fortschritte, weil sie einfach die ganze, ich sag mal, das ganze Feeling fürs Pferd noch nicht aufgebaut haben. Das ist noch nicht so in Fleisch und Blut. Und bei den anderen sind viel zu viele Stereotypen meist unterwegs, dass man gucken muss, wo setze ich jetzt an? Welchen Zahn ziehe ich zuerst? Welcher ist der beste? Um dann einen Erfolg zu kriegen, weil meine Idee ist immer, den Leuten halt am Pferd einen Erfolg zu zeigen. So, pass auf, ne? Das funktioniert und damit können wir weiterarbeiten. Das ist jetzt in deinem Werkzeugkasten drin. Ne? Und der Rest, der kommt dann so ein Stück weit auch von alleine, wenn du das schon mal beachtest. Ne? Sei es, ob es Nachgeben ist, sei es die Kopf-Hals-Achse, die anders sein muss, sei es, dass das Pferd einfach mal laufen kann, egal wie es jetzt gerade läuft, aber beachte erstmal, was passiert da unter dir?
Dass man Kooperationsbereitschaft erkennt und wertschätzt, ja. Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Die dreht sich an uns drei persönlich. Ihr erteilt euch ja sicherlich untereinander auch Unterricht. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so im klassischen Sinne abläuft, sondern einfach mal Dinge angemerkt und zwischengerufen werden, wenn sie gesehen werden. Mit welchen Schwächen hattet und habt ihr selbst zu kämpfen?
Also wir hatten bis vor 15, 20 Jahren konnten wir uns eigentlich nur sehr schwer gegenseitig unterrichten. Unterrichten in dem Sinne tun wir uns sowieso nicht, das ist schon richtig gesagt.
20 Jahre, Hofreitschule, da haben wir angefangen, ja, das regelmäßig zu machen.
Ja, aber wir unterrichten uns nicht wir unterrichten uns nicht so wie eine Unterrichtseinheit, sondern da gibt es ein Problem und dann kommt mal so ein, setz dich mal so hin oder
achte mal. Kannst du bitte mal zugucken, wenn ich das und das mache? Ach. Ja. Und dann gibt es einen Tipp oder ein bisschen Hilfestellung.
Aber Reitstunden in dem Sinne, das machen wir überhaupt nicht. Das sind Tipps, die wir uns geben, wenn irgendwas nicht gut funktioniert oder eine Frage, kannst du mal gucken, kannst du mir mal helfen oder so. Ja, aber dieses, dass sich Ehepartner untereinander nicht unterrichten können, das ist ein Phänomen, das ist nicht selten. Das kommt auch bei ganz namhaften Reitern vor, auch die sich mit Reitkunst beschäftigen, die das selber auch sagen, ich kann oder meine Frau kann mir nichts sagen und darf meiner Frau nichts sagen.
Aber das ist doch bei uns nicht so.
Nein, das war früher und auch. Wir haben es früher, als wir noch besser gelitten haben, haben wir uns ganz schön
20 gefällt. Jahre.
Ja, das ist auch 30 Jahre her.
So, und dann mit was für Problemen haben wir es zu tun aktuell?
Keine Zeit fürs Pferd, ganz einfach.
Ja, mein Mann schimpft immer, dass ich mir nicht genug Zeit für mein Pferd nehme. Und ich schimpfe bei meinem Mann darüber, dass er immer mit einer Hand reitet. Mit einer Hand.
Und dadurch eine Hand mit derselben immer. Ne?
Dadurch geht prima, so rum geht eben nicht. Dann sitzt er halt doch schief. Und das muss das Pferd kompensieren. Und dann muss er es halt ein bisschen mehr mit dem Schenkel würgen, damit es das tut.
Darum sagte ich ja, das ist eigentlich, wenn du das Reiten einigermaßen verstanden hast, wird ein Sitzfehler häufig von den Pferden kompensiert. Ja, kompensiert. Das sieht man auch bei den Spaniern, die im Grunde bei der Doma Vaquera ein paar ganz gravierende Sitzfehler machen. Es würde viel, viel schöner gehen, wenn sie das nicht machen würden, obwohl es häufig schon sehr, sehr ästhetisch ist, was sie dort machen. Aber man sieht, dass die Pferde das, wie gesagt, kompensieren können. Aber ich bin eigentlich auch schon alter Knochen und so ganz viel umstellen kann ich mir und davon ab, dass mir auch mittlerweile manchen Tag das Reiten sehr, sehr schwer fällt, wo ich einfach sage, ich mache jetzt lieber Handarbeit, weil mein Rücken das nicht mehr mitmacht.
Jo. Ja, ich gehe mal vom Pferd runter, aber ich bin ja als Physiotherapeut natürlich auch vielleicht halt eben mit Kollegen, Kolleginnen oder Tierärzten, Hufschmieden etc. unterwegs. Man neigt natürlich, je mehr man weiß, auch manchmal dazu, alles zu glauben, zu wissen oder zu glauben, alles zu wissen. Das war sicherlich früher mal ein Thema gewesen. Heute kann ich mich da erstmal wirklich komplett zurücknehmen und sagen, okay, ich höre mir jetzt wirklich mal ganz detailliert an, was hat der Kollege, Kollegin da zu sagen, um da dann wirklich drüber nachzudenken und nicht schon vorher, und das ist, glaube ich, auch ein Reiterthema, schon vorher dicht zu machen und zu sagen, ich habe meine eigene Meinung, meine eigene Lösung, lass den mal reden. Also wirklich auch Ratschläge oder entsprechende Analysen annehmen zu können und zu sagen, okay, ich hole mir auch einen Rat. Und nehme den auch an und probiere das mal aus. Aber es ist
Also,
also etwas, das früher war das nicht so einfach möglich.
ja, wo ich immer wieder Hilfe brauche, sind Timing-Fragen. Also bei den Galoppwechseln, bei Piaff-Passage-Übergängen ist es so, dass ich den Wolfgang immer wieder fragen muss, dass er mir auch wirklich in Piaff-Sachen am Boden hilft und mir im entscheidenden Moment sagt, ja, wenn ich es nicht, also wenn ich noch einen Dreiviertelschritt länger brauche, um zu fühlen, ist er korrekt umgesprungen oder hat er nur den Popo zusammengekniffen. Ne? Also kommt der Huf an die richtige Stelle, das siehst du von unten eher. Und da nehme ich tatsächlich, da brauche ich ab und zu noch Hilfestellung. So auch noch ab und zu Hilfestellung.
Demnächst beim Gehen.
Chef ist doof. Weiter. Alexiana Höhne. Spannend wäre in diesem Zusammenhang auch die Frage, was die ersten Schritte der Ausbildung der Reiter und Pferde sind, die bisher in anderen Reitweisen unterwegs waren und sich natürlich nun viele überarbeitungswürdige Muster angewöhnt haben. Gibt es eine Hausaufgabe, die ihr häufig am Anfang der Umstellung mitgebt?
Haben wir schon gesagt. Zügel ein, also über die Zügel mit dem Pferd zu kommunizieren, den Zügel dafür benutzen, mit dem Pferd ein Gespräch aufzubauen, eine direkte Kommunikation. Die Zügel sind nicht da, um zu bremsen, um zu lenken, sondern mit denen können wir mit dem Pferd reden. Das ist unser Mikrofon zum Pferd. Das
Ich
ist
würde es anders sagen, ich würde sagen Lernverhalten.
gut.
Also wirklich, dass Pferde die Chance kriegen,
Ja.
zu kooperieren und nicht nur zu gehorchen. Und dass man den Leuten erklärt, dass das wie bei einem Hund ist, wenn ich will, dass der sitzt und ich gehe immer hin und drücke ihm mit der Hand aktiv den Hintern runter, bis er sitzt, wird er das nie freiwillig machen. Ich muss mal auf Kooperation aus sein. Also Lernverhalten. Ja,
Ja,
das steht ganz oft zu
und
Anfang.
was noch häufig ist, was schwierig ist von Leuten, die umstellen, im Galopp zu schieben. Diesen Schiebegalopp, dieses extreme Auswischen und sich dann von hinten nach vorne in den Sattel schmeißen, das ist der häufigste Sitzfehler, der wirklich den nehmen Pferde auch übel, wenn man sich mit der Reitkunst beschäftigt. Wer schiebt, kriegt es nachher nicht richtig hin mit dem Galopp. Das funktioniert nicht.
Ja.
Also man kann nicht in Leichtigkeit reiten und schieben. Das funktioniert nicht. Und das ist
Auch im Schritt.
eines der schwierigsten Themen, das den Leuten wirklich abzugewöhnen, zu sagen, hör auf zu schieben. Sitz ruhig, lass dich vom Pferd bewegen. Das Pferd bewegt dich und du nicht das Pferd.
Ähnlich wie Trommelschenkel, kommst du
Ja.
ganz schwer gegen an, ja. Aber es war ja so, was wir als erstes.
Ja, das ist also häufig, also wenn wir an den Galopp gehen, das ist meistens der gröbste Fehler.
Ja.
Ich hätte nur eine Ergänzung, weil in letzter Zeit tatsächlich sehr viele Leute in der Akademie gefragt haben, wie kann ich denn nun meine Reitweise am besten mit euren Ideen und so weiter angehen? Wie kann ich das wechseln? Und ja, der beste Weg ist tatsächlich einmal bei Null zu starten, einmal sich zu trauen, komplett an die Basis zurückzugehen und diese Zügel, die Kommunikation neu zu erlernen, zum
Am
Beispiel
Boden.
eben Intensivkurs Handarbeit und danach Intensivkurs Basis im Sattel. Das sind 12 Wochen. Und dann habe ich wirklich ein gutes Grundverständnis mit meinem Pferd neu aufgebaut. Und habe auch, glaube ich, so ziemlich alles verstanden, was ich bisher vielleicht an Nuancen oder groben Fehlern gemacht habe, die ich abstellen kann. Ne, da ist so ganz viel dann ausgemerzt worden und ganz viele Aha-Effekte, Das sind eigentlich so die besten Wege, um dahinter zu kommen. Was mache ich vielleicht auch unbewusst falsch? Weil gerade diese Videoanalysen führen dann sehr unweigerlich, sehr schnell dazu, hups, jetzt sehe ich es auch.
Ja. Jetzt kommen zwei Fragen zum Fühlen. Die erste, von der Silvia Padun, selber eine Reitausbilderin, Reitlehrerin. Wenn Reiter zu euch kommen, versucht ihr sie erstmal mehr fühlen zu lassen, was unter ihnen passiert? Oder steht das Verständnis, die sogenannte Theorie im Vordergrund? Oder beides zu gleichen Teilen? Und die Anna M. Stark formuliert das nur andersrum. Wie helft ihr Reitern, von der Theorie der Bewegung ins Fühlen guter Bewegungen zu kommen? Nehmt ihr dafür das Pferd an die Hand und habt den passiven Reiter drauf sitzen? Oder macht ihr die Lektion für den Reiter fühlbar, um ihm eine Bewegungsidee zu geben? Also, ja, nehmen wir den
Also
in die
Gefühl
Handarbeit.
fürs Pferd entwickeln mache ich fast immer über die Handarbeit. Runter vom Pferd, anfangen Handarbeit zu machen. Das sieht zwar einfach aus, aber eine gute Handarbeit ist schon ein ganz schönes Kunststück. Wer das gut hinkriegt, dass die Pferde wirklich sich korrekt biegen, ihre Linien gehen, die sie gehen sollen, die richtige Haltung annehmen und nicht am Zügel ziehen, sondern wirklich leicht sind und auch nicht mit der Hand gedrückt werden müssen, gequetscht werden müssen, dass sie irgendwo hingehen. Das bringt schon sehr viel Gefühl oder das bedarf sehr viel Gefühl, dass man da hinkommt, die Handarbeit in Leichtigkeit zu machen und dann übernehmen wir das auch im Sattel. Aber was mache ich als erstes? Auch da gibt es, wie beim Pferd auch, gibt es keine Messlatte oder irgendetwas, wo ich sage, mach das erst und dann wird das funktionieren, sondern ich gucke, was ist das größte Übel? Und ich gehe, so mache ich es beim Pferd auch. Ich suche mir das größte Übel. Das braucht man sich eigentlich nicht suchen. Das sagen die Pferde einem meistens gleich zu Anfang schon. Und dann muss man sagen, okay, das größte Übel ist zum Beispiel nicht stille stehen können. Dann brauchen wir gar nicht über Schritt und Trab zu reden. Dann üben wir stille stehen ein paar Tage.
Aber was mir bei dir immer ganz toll auffällt, was mir vielleicht jetzt nicht einfällt, du reflektierst unheimlich viel mit den Reitern. Also du sagst so, zeig mal, woran wollen wir heute arbeiten? Zeig mal, wie fandest du das jetzt? Dann muss dir der Reiter in seinen Worten sagen, ja, an der Stelle fühle ich das und das und ich finde, das Pferd macht dann das und das, aber es sollte besser das und das machen, was kann ich tun? Und dann gibst du denen zunächst mal theoretisch eine Erklärung, ja, es liegt da und daran. Und so könntest du es abstellen. Probier mal, probier es. Und dann gibst du ihnen also Anweisungen. Nimm die Hände mal höher, sitz mal weiter hinten, denk mal an vorne groß, hinten klein oder sowas. Also du arbeitest schon auch mit Theorie, aber eben immer so häppchenweise, so dass man die Leute abholt. Ich arbeite viel mit Bildern. Also ich sage so, jetzt stell dir mal vor, du sitzt na, nicht unbedingt auf einem Kanu, aber so einem Mini-Segelboot, so ein Kajak mit einer Segelstange. Und vor dir geht die Segelstange hoch und die soll immer senkrecht stehen. Und jetzt geh mal um eine Kurve, ohne dass die Segelstange kippt. Stell dir vor, dein Segel steht senkrecht und mach Platz fürs Segel. Also mit solchen Bildern arbeite ich und begünstige dadurch, weil ich bin der Meinung, diese erfahrenen Reiter, die zu uns kommen, die haben alles im Gepäck. Da ist alles im Werkzeugkasten da. Sie benutzen nur die falschen Werkzeuge.
Oder immer die
Falschen
gleichen.
Immer die gleichen. Und die tollen Werkzeuge, die sie eigentlich schon haben, die sind irgendwo verschüttet. Jetzt holen wir die raus und sagen, probier es mal mit dem tollen Werkzeug.
Ja, ich habe was ganz anderes da an der Stelle tatsächlich. Ich habe ja viel mit halt eben Pferden zu tun, die durchaus auch größere Schwächen im Gebäude dann haben, sei es schon lange oder halt über die Zeit erworben durch Bewegung. Dass es so ist, dass die Leute sagen, ich habe das und das Problem, daran möchte ich eigentlich, dass das Pferd daraufhin untersucht wird, sei es galoppiert schlecht an. Herauskommen dann aber durch die ganzen Zusammenhänge im Pferd, das Problem liegt nicht irgendwie in der Hinterhand, das liegt schon vorne im Maul, das liegt in den ganzen Strukturen und hat dann, und das ist halt eben das große Problem, wenn ich als Physiotherapeut irgendwo hinkomme, dann sehe ich das Pferd im Stand oder an der Hand in der Bewegung, beim Vorführen etc. Und eigentlich wäre das fast das Beste, gleichzeitig auch noch mal eine Reitanalyse zu machen. Wirklich zu sagen, zeig mir mal, wie du reitest. Vieles kann ich sehen, vieles kann ich dann auch erfragen. Du, der setzt dich immer nach außen, richtig? Auf der rechten Hand. Ja. Ne, der stellt sich nicht richtig nach links, verwirft sich. Das ist was, das fühlt man und da weiß man schon, okay, das funktioniert gar nicht. Aber wie wollen Sie etwas erfühlen, was physiologisch momentan gar nicht möglich ist, was aber vielleicht die Ursache im Sattel hat. Und das geht so einher dann in die Richtung, wenn ich dann nämlich, ich nenne das das Tor für gesunde Bewegung oder für richtige Bewegung öffnen, dass ich also die physiotherapeutische Bewegung, Bearbeitung habe und dann in die Rehabilitation gehe, dann ist es meistens so, sobald das funktioniert, kann das Pferd da schneller hin als der Reiter oder die Reiterin?
Ja, wir haben uns gerade geeinigt, dass das 2 Dienstage werden.
Weil wir kriegen es nicht
Es
durch.
sind 4 Seiten und wir sind jetzt nach 1,5 Seiten schon.
Dann machen wir diese 4 Fragen
Ja,
noch
genau.
fertig. Also 4 Fragen kommen noch und die nächsten dann nächste Woche.
Viktoria Hake fragt uns: Ich glaube, eine Reiterschwäche ist auch die Besserwisserei, vor allem das ungefragte Einmischen. Wie geht ihr mit sowas um? Das sind 2 Sachen.
Hat schon der Newcastle gesagt.
Einmal, wenn mir der Reitschüler besserwisserisch oder also dieses tolle ja, aber zu Hause macht er das nicht.
Haben wir eben
Ja,
schon
aber wir
gesagt,
sollen ja die Hände, also hat nicht der und der schon gesagt oder der und der sagt immer, man soll das ja anders machen. Erklär mir nochmal warum. Also ich erkläre super gerne, ist gar
warum
kein
sagt Frau
Problem.
immer Mann? Ist das immer Mann, Mann, Mann,
Mann,
Mann?
Mann macht aber.
Bin mal Frau, ja. Weiter.
Jetzt habe ich den Faden
Also,
verloren. Was?
du sagst immer, man soll
Nein,
das.
lass mich das doch
Ja,
sagen.
ist doch, war doch nur ein Witz, bitteschön. Jetzt habe ich sie so aus dem Konzept
Habt ihr
gebracht.
gelacht?
Ich habe gelacht.
So ist er. Also, will sagen, so ein Reitschüler, der bezahlt mir meine Zeit. Der kann mit mir auch diskutieren, der muss nicht reiten. Da können wir auch drüber reden. Ich mache es auch ganz gerne, ich rede auch ganz gerne, aber ich wünsche mir die Dinge dann mal umgesetzt. Und wenn einer lieber redet, als das mal auszuprobieren, was ich ihm als Ratschlag gebe, dann bekommt er auch keine zweite Reiteinheit mehr. Ja, ist so. Dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. So, und das andere sind die Bandenhielen, das ungefragte Einmischen.
Bandüchen.
Da traut sich keiner. Traut sich das jemand?
Bei uns nicht, aber unsere Schüler sagen ja, zu Hause ist es permanent. Und das ist ja das, was häufig auch die Reiter ganz doll hemmt, etwas Neues anzufangen, etwas anders zu machen, als sie es zuvor gemacht haben. Gerade wenn sie ihren Horizont erweitern und sagen, ich muss was verändern, meinem Pferd geht es nicht gut bei der ganzen Geschichte. Und das ist das häufigste Problem und auch eines der stärksten Probleme, dass sich die Leute dann nicht richtig trauen, weil blöde gucken, doofe Kommentare geben oder vielleicht auch noch dumme Anweisungen geben, mach's mal so oder so und das ganze Konzept dann auch noch durcheinander bringen. Das ist, ja, eines der Themen.
Ja, also Zivilcourage, das
Ja.
ungefragte Einmischen bei Tierquälerei finde ich wichtig und richtig.
Aber dann muss man auch wirklich sehen, ist es Tierquälerei? Oder gefällt es einem persönlich nur gerade nicht? Denn man wird auch schnell zum Fehlergucker.
Ja, und dann ist man woke, als ist der wokeste, gewokte, sonst was. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also gehe ich, wenn ich auf ein NRHA Futurity Championship gehe, muss ich damit rechnen, dass die Pferde in der Abreitebahn fänzen. Das heißt, auf den Zaun zu rennen
Was
und
willst
gegen den Zaun
du? Da
stoppen.
werden ja
Das
Dreijährige vorgestellt, geht doch gar nicht hin.
ist nicht nett für Pferde. Wenn ich mich jetzt an den Rand stelle und sage, Stuart, schauen Sie sich das an, dann muss der alle 30 Starter, 130 Starter vom Pferd holen, weil sie machen das alle. Ähnlich verhält es sich mit der Rollkur, ähnlich verhält es sich mit harten Paraden im Maul. Also Da muss ich mir schon überlegen, ob ich mich dem überhaupt aussetze. Gehe ich dahin? Kann man machen.
Ja, es ist natürlich auch, glaube ich, so ein Problem. Ich habe das ja auch mal an einer Stelle schon mal ausgeführt. Jede Reitweise ist natürlich auch so ein bisschen wie eine Sekte, ne? Man fühlt sich in der Reitweise total wohl, bis man die dann irgendwann verlässt und in eine andere Sekte wechselt. Manche haben auch schon 5 Sekten hinter sich und wechseln immer zur besten gerade. Und man schaut immer auf die anderen, zeigt mit dem Finger, was die alles falsch machen. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen, was in die Richtung geht, auch Fehlerguckerei und tatsächliches Vorwerfen und fühlt sich sehr, sehr lange wohl in seiner eigenen Sekte und dann geht man da raus und zeigt dann zurück, wo man eigentlich vorher war und sagt, die machen alles falsch. Ja, ein bisschen, manchmal muss man sich auch mit dem beschäftigen, was die da tun. Vielleicht auch hinterfragen, manchmal auch fragen statt besser wissen. Einfach mal nachfragen, hey, was machst du da? Warum machst du das? Und dann kann man ja für sich entscheiden, ist das das bessere Ergebnis, was die dann erreicht haben oder nicht? Und meistens sagen die Augen der Pferde schon, geht's denen gut oder nicht? Ja. Aber auch das kann trügerisch sein, weil wenn wir ein Pferd haben, was natürlich vielleicht schon 20 Jahre alt ist oder 17 Jahre alt ist und schon viel erlebt hat, was nicht gut war. Und jetzt haben die Leute umgedacht und versuchen es nun besser zu machen und sind beide jetzt, sowohl Pferd als auch Reiter, Reiterin, auf einem Weg. Das kann noch nicht gut aussehen. Vielleicht geht es dem Pferd auch immer noch nicht so gut, aber schon viel besser als vorher. Und wenn dann die Besserwisser dazukommen und sagen, ach, guck mal, ne, der hebt ja den Unterhals raus oder der läuft ja fast lahm. Ja, der wird auch noch 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Monate noch nicht so taktrein laufen, weil der muss erstmal dahin kommen. Das ist ein ganz schwieriges Problem, weil es sind keine Maschinen. Weder oben noch unten.
Die größten Feinde der Elche waren früher selber welche.
Katrin fragt uns, wie geht ihr mit Schülern um, die nicht kritikfähig sind? Ganz ähnliches Thema. Der Schüler kauft natürlich meine Zeit. Und in dieser Zeit wünscht er ja von mir Verbesserungstipps, gute Ratschläge. Wenn diese guten Ratschläge allerdings aufgefasst werden als Kritik am System und als persönliche Beleidigung, da zeigt sich die soziale Kompetenz meines Gegenübers. Also wenn mein Reitschüler das sich dann gekränkt fühlt, da muss er mit um.
Das kommt aber nur ganz, ganz selten vor.
Ja, dann das mache ich, weil.
Ganz selten. Kommt dann. Das ist dann noch häufig, wenn wir Weak Students haben, dass wir dann nach dem zweiten Tag sagen, weißt du was, wir beide werden das nicht zusammen schaffen.
Das ist nicht häufig.
Selten.
Ja, aber du hast eben, das ist häufig so, dass wir dann sagen, geh nach Hause.
Nee, ich meine, ganz, ganz selten, dass das vorkommt. Das wollte ich damit sagen. Ja. Ganz selten.
Das hat man 3-mal in den 20 Jahren.
Ja.
Ja.
Meistens sind es auch die überhaupt nicht sich nochmal melden. Also wenn man merkt, ja,
das ist eine andere Geschichte. Stimmt
die Chemie einfach auch gar nicht. Also ich glaube, ich habe ganz wenig Leute, wo ich dann mit der Zeit dann gemerkt habe, okay, die sind nicht kritikfähig und die rufen trotzdem immer an. Ne? Aber eigentlich in 90% der Fälle merkt man auf beiden Seiten, das wird nichts.
Also, dass man nichts mehr hört, das kommt schon öfter vor von Leuten, die zum Unterricht kommen. Aber wie gesagt, dass sie sich direkt dann im Unterricht beschweren oder so, ist schon selten.
Ich glaube, man hat auch einen Vorteil dadurch,
ich glaube, wir
dass die Leute sich an, also zumindest habe ich so das Gefühl, dass wenn die Leute sich jetzt melden, ist es so, die wissen, was auf einen zukommt.
Genau, die kennen uns ja auch von Frag die Krischkes und die wissen, dass wir das gut meinen und dass wir nett sind und Menschen sind und nahbar sind, also jetzt nicht irgendwo vom Turm herab mit dem Mikrofon sprechen und sie jederzeit auch nachfragen können.
Eigentlich, wenn ich mir so überlege, wo mir das ist schon ein paar Mal, mehr als 3-mal in den letzten 20 Jahren passiert, aber das waren immer Menschen unter 25, die wahrscheinlich meinten, die können das schon alle richtig. Denn je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Das kommt leider erst später, diese Erkenntnis.
Bianca Katzenfaust ist die Nächste. Ein toller Name, Katzenfaust. Wie ehrlich sind eure Reitschülerinnen im Unterricht? Gehört gegenseitige Kritikfähigkeit, Anregungen zu euren Grundprinzipien und zu guter Reiterei? Welche Anregungen im Unterricht hat euch einen neuen Denkanstoß gegeben? Das ist kurioserweise bei uns, wird das ganz groß geschrieben. Ich gucke mir immer die, also wir formulieren eine Problemstellung und ich gucke mir die Lösungen an, auf die der Reiter gekommen ist, beziehungsweise die er im Laufe seiner Laufbahn schon mitgebracht hat. So lerne ich quasi auch andere Reitweisen kennen, wie die mit Problemen umgehen, weil ja die Schüler damit hierher kommen.
Und wenn Leute etwas ganz gut können und haben sich das selber beigebracht, dann frage ich auch, wie hast du das gemacht? Zeig mal, guck mir die Methode an. Einiges habe ich in meinem Leben schon übernommen von Leuten, die etwas wirklich was Sinnvolles, Gutes, vielleicht manchmal auch selber erfunden haben, in ihrem, für sich selber, wahrscheinlich hat es schon irgendjemand anderes auch gemacht oder fast immer hat es jemand schon gemacht, aber die haben es eben für sich selber erfunden und ich muss sagen, das ist gut, dann habe ich auch eine Methode übernommen. Ist ja auch, das, so spielt doch das Leben.
Ja, zum Beispiel das Bosa vom Jeff. Der Jeff Sanders war bei uns im Unterricht, hat Reitkunst Seitengänge gelernt und der hat...
Nee, das kam anders mit dem Bosa.
Wie denn?
Da kam ein Cowboy in die Tür rein und der stand an der Bande mitten in der Woche. Ich kannte den nicht. Und wir kamen so ins Gespräch und ich sagte, ich habe hier ein Problempferd, das und das. Und dann sagte er, warum benutzt du kein Bosal? Und da habe ich mich gefragt, warum benutze ich eigentlich kein Bosal? Warum hängt mein Bosal im Museum im Schrank? Und dann bin ich tatsächlich vom Pferd runter zum Schrank, habe das Bosal geholt und habe das aufgeknotet und habe das neu gemacht. Es war zwar die Mekade war steif und alles, aber da löste sich das Problem schon. Ja, und so bin ich durch Jeff tatsächlich
das wieder... Das war dieser Cowboy, der da in der Tür stand.
War genau, das war Jeff Sanders. Und so bin ich wieder zum Bosal-Reiten gekommen. Ich habe das früher ja 15 Jahre lang gemacht.
Aber der hat doch Unterricht bei uns genommen.
Ja, erst dann, danach, oder was? Danach. Ach, das war so das erste Kennenlernen. Das war das erste Kennenlernen.
Verdreht. Das ist so ein Ding. Ja. Dann der fliegende Galoppwechsel nicht aus Travers-Renvers, sondern aus Schulter rein, Schulter heraus.
Das ist von Jana. Das hat sie irgendwo auf einem Reitkurs mitgebracht. Ja. Also da gibt es auch Methoden, die ich viele, viele Jahre angewendet habe und plötzlich merke, wenn du es anders machst, geht es doch vielleicht noch leichter. Und dann nehme ich das auch an. Ist doch gar kein Thema.
Cordula Lünhoff. Euch begegnen ja viele Reiter mit ihren Pferden, die am Anfang des Umdenkens und der Umstellung stehen. Wie geht ihr mit den Emotionen, das Tal der Tränen, der Reiter um? Das belastet doch bestimmt ungemein. Wie oft kommt es tatsächlich vor, dass abgebrochen wird? Nagt es an euch, wenn jemand auf den richtigen Weg geschickt, wenn ihr einen auf den richtigen Weg geschickt habt und dann der Reiter wieder in alte Muster verfällt? Also zusammengefasst, wie gelingt euch der Spagat zwischen Hilfe für das Pferd und Nicht-Einsicht des Schülers, ohne dass euch das vielleicht sogar selbst belastet?
Also abbrechen im Allgemeinen tue ich. Das muss ich sagen, wo ich dann so sage, so für heute ist genug. Oder das ist sowieso heute genug. Und das ist manchmal nach 5 Minuten, obwohl mein Stundensatz ziemlich hoch ist. Aber dass wirklich abgebrochen wird für immer, habe ich eben gesagt, das ist selten. Sehr, sehr selten. Aber dass Leute zum Teil nicht wiederkommen, weiß nicht. 15% oder sowas, keine Ahnung. Mach eine Woche mal mit.
Ist ja immer
mach eine Woche mit und hörst nie wieder was von.
Das ist ja Community.
Ja.
Die kommen nach Hause, haben dort ihre 20 Bandenhyänen und die sagen, guck mal, die war wieder bei einem neuen Guru. Gut. Jetzt schleppt sie irgendwelche Tricks mehr und das geht ganz schnell, dass man wieder die anderen Sachen anzieht, die anderen Sättel drauf tut, den Sperrriemen eng zieht, dass man sich wieder der Community anpasst.
Ich sage mal 10-15% ist vielleicht so, keine Ahnung, das ist geschätzt. Das kommt schon vor.
Ich würde gerne auf den ersten, warst du durch?
Ja.
Ich wollte nicht dazwischen grätschen. Ich würde nur auf den ersten Teil einmal eingehen, weil ich das leider sehr oft habe. Menschen, die mit ihrem Pferd von mir halt eben eine Aussage haben wollen und sie bekommen ja nun mal in so einer Erstanalyse, das dauert 2 Stunden, manchmal sogar länger, bekommen sie sehr, sehr viele Infos zu ihrem Pferd, eine komplette Bedienungsanleitung, wenn man so will. Und dann geht das Tal der Tränen irgendwann auf einmal, meistens ganz zum Schluss, wenn wir so in der Analyse sind und einmal ein Resümee ziehen, geht das auf einmal dann los, dass also wirklich die Emotionen überhand nehmen und auch ein paar Tränchen kullern. Und mein Rat ist dann immer, dass man die Vergangenheit dann tatsächlich, man kann die nicht ändern. Es nützt nicht, sich einen Vorwurf in diesem Moment zu machen darüber, was man alles falsch gemacht hat, was andere falsch gemacht haben, was man für ein Pferd gekauft hat und so weiter. Man muss einen Nullpunkt setzen. Man muss offen sein für das, was jetzt kommt, fürs Umdenken und sagen, okay, ich kann nur die Zukunft ändern. Ich kann nur nach vorne gucken und das ändern. Es nützt mir nichts, dass ich diese Vorwürfe mache. Was nicht heißt, dass ich jetzt blind sage, ist alles egal. Aber einfach, das Tal der Tränen führt nur nach vorne raus. Nach hinten komme ich nicht aus. Ich kann nicht rückwärts gehen. Ich kann nicht sagen, okay, wenn ich jetzt, selbst wenn ich in Rollkur geritten bin, wenn ich Sporen falsch angewandt habe, wenn ich je zornig war und so weiter, es funktioniert nicht, das kann ich nicht ungeschehen machen. Ich habe das Pferd jetzt so stehen, wie es ist und kann nur umdenken, neu lernen und vielleicht tatsächlich also wirklich bei einem absoluten Nullpunkt starten. Aber von da geht es ja nach vorne. Genau. Ja? Und das ist eigentlich so, ich kann auf einen Weg gucken und der Weg, der hat bestimmte, vielleicht hat er auch Umwege und so weiter. Das ist dann spannend, dann in diese Richtung zu gucken. Und dafür muss ich offen sein. Ja, das tut sehr weh. Aber man darf dann nicht so ein bisschen in Selbstkasteiung da verfallen und dann daraufhin nicht mehr zuhören. Und manche geben daraufhin auf. Das ist ein bisschen schade.
Das ist gar nicht so ganz selten. Auch Leute, die ich unterrichtet habe, wo ich merke, so, guck mal, jetzt hast du echt was gebracht, da hat es jetzt gefunkt, und dann sieht man sie nach einem Jahr oder so irgendwo mal wieder und sagst, ach, schade. Bist du wieder im alten Trott, hast du doch nicht richtig zugehört. Aber das ist menschlich, jeder Mensch kann selber frei entscheiden, was und wie er mit seinem Pferd arbeitet. Christine hat das Buch dazu geschrieben, du entscheidest.
Ja.
Und so ist das auch, das lassen wir den Leuten frei. Ich bin kein Prediger, ich bin kein Missionar, ich gehe nicht los und missioniere. Wenn Leute was wissen wollen, dann sage ich es denen. Und beim Großteil bleibt was sitzen und bei manchen eben nicht. Ist halt so.
Es führen auch viele Wege nach Rom.
Ja, das muss man auch sagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und das ist ja auch mal, kommt ja noch dazu, dass das Zwischenmenschliche zwischen dem Trainer und dem Schüler muss ja auch stimmen. Und wenn das nicht stimmt, da kann man nichts dran ändern. Dann ist das eben so. Wenn man sich nicht sympathisch ist, dann ist es so. Muss ja nicht jeden heiraten.
Lieber Chris, an dieser Stelle würde ich unseren kleinen Kanon an tollen Fragen gerne unterbrechen für ein Löchelchen. Ich würde gerne die nächsten zwei Seiten fragen, die noch sehr, sehr interessant sind. So falsches Selbstbild, verkopfte Reiter. Was macht man mit einem schiefen Pferd, schiefer Reiter? Sind Reiter auch schief? Ja, solche Fragen kommen nächste Woche Dienstag, wenn es dann wieder heißt, Krischkes plaudern aus dem Nähkästchen. Fragt die Krischkes.
Ich muss noch ein bisschen Werbung machen. Du hast gerade Selbstbild gesagt. Ja. Am Ende des nächsten Monats haben wir ein tolles erstes Reitkunstseminar in Bückeburg vor Ort. Dazu kann man bereits Karten kaufen. Ja. Auf die Website gehen, hofreitschule.de, oder Reitkunstseminare. Da geht es nämlich um das innere Bild. Und wer ganz viel fürs innere Bild mitnehmen möchte, der sollte seinen Weg doch nach Bückeburg finden.
Das, ja, klasse. Genau so. Genau richtig. Ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Wir haben zwei große Hunde in Pflege, müssen jetzt nochmal die große Runde Gassi gehen. Und nächste Woche sind wir wieder nur mit dem Linchen bei euch. Bei Frag die Krischkes. Danke, lieber Chris. Dir auch.
Danke euch. Einen schönen Abend noch euch allen. Tschüss.